Also viele meiner Haverer waren letzten Mittwoch in Riet. Also der ganze Auswärtssektor, bumm voll. Und das Derby oder dieses Cup-Derby hat ja eigentlich schon eine Vorgeschichte. Und die ist jetzt dann ganz wichtig im nächsten Teil, nämlich, weil da geht es ein bisschen, dass man das ein bisschen versteht, wie das Verhältnis so ist zwischen Linz und Ried und ja, überhaupt. Nämlich, es war nämlich ein Derby vor dem Derby und da haben sie uns es ja eigentlich schon übel genommen, dass wir in der letzten Minute den Ausgleich geschossen haben. Wer war dabei? Wolfgang, du warst dabei. Hast du nur geglaubt, dass sich das ausgeht?
Jetzt oder beim ersten?
Beim ersten Spiel, beim Ausgleich.
Ja, Fußball ist, wenn es aus ist, ist es aus. Also, das ist, da gibt es einfach, das sieht man jede Woche international, wie viele Tore in der 90. plus 8, in der 90. plus 6 geschossen werden. Sieht das jetzt wirklich ganz entspannt. Fußball ist bis zur letzten Minute einmal vieles möglich.
Und der Last-Minute-Ausgleich, also ich bin verkehrt gestanden, ich gebe es zu. Ich habe das nicht sehen können, ich habe gedacht, das ist sicher wieder so eine typische Last-Geschichte. Jetzt kriegen wir in der letzten Elfer und dann schießt er irgendwo hin oder so. Was sagst du?
Ich war in Mailand zu der Zeit.
Ah, du warst in Mailand, du warst gar nicht da.
Ich war bei den Olympischen Spielen und Eishockey-Match anschauen in Mailand. Wie halt? Bin aber vor meinem Handy, ich war schon im Hotel und bin vor meinem Handy gesessen und habe mitgefiebert und mitgezittert. Und dann habe ich auch den ORF gebraucht, weil anders hat irgendwie was aufgehängt und so. Und am Teletext des ORF stand mit Bericht, dass Ried 1-0 gewonnen hat. Das habe ich noch nie so, das ist denen anscheinend irgendwie passiert. Ja. Die haben also das 1-0 und dann ist schon gestanden, Ried beendet Küba-Serie und Lars gescheitert in Ried und dann ist ein Bericht, wie das zugegangen ist. Und ich schreibe nach Hause wieder typisch, ja, dass wir es genau dort verlieren. Und die daheim haben sie, also meine Frau zum Beispiel hat das ja, haben sie nicht auskennt, warum ich das jetzt schreibe, weil in dem Moment ist der Ausgleich gefallen. Und dann sind diese Meldungen alle reingekommen und ich habe mich überhaupt nicht mehr ausgekannt, was jetzt los ist, bis ich das dann gecheckt habe, dass dann der ORF das umgeändert hat und wir noch den Ausgleich gemacht haben.
Das ist ja die Zeit, was der VAR braucht, oft für ein Tor aberkennen oder das passiert ganz oft, wenn man irgendwo schaut, einen Zwischenstand schaut, plötzlich steht es 0-1. Kurz drauf steht es wieder 0-0, also die schreiben da live mit und bis der VAR das entschieden hat und wenn das zurückgenommen wird, dann ist wieder ändern sie das wieder, aber das ist schon gemein. Da lobe ich mir halt den alten Teletext, weil wenn du beim Teletext geschaut hast, hat zwar 3 Minuten oder 4 Minuten gebraucht, bis durchgestanden ist, aber was dort im Teletext drin gestanden ist, das hat immer erzählt.
Das war der Teletext, wo ich geschaut habe.
Das hättest du jetzt aber nicht sagen müssen. Ich mache mir da eine Lobeshymne auf dem Teletext, auf dem guten neuen Teletext.
Ja, was glaubst du, was ich nur immer schaue? Auch der Teletext natürlich.
Okay, das gibt es nämlich am Handy auch einen Teletext. Ja. Also für die jüngeren Zuschauer, früher hat man nur einen Teletext gehabt.
Ja? Und das war die unser Sportnachrichten übers genau. Telefon, sind dir die bekannt?
Ja, die hat man, so wie die Zeitansage
hast du. Genau, da hast du anrufen können, ich glaube 15 irgendwas. Und dann sind die Sportresultate durchgelaufen worden. Das habe ich öfters genützt, wenn ich auswärts war, irgendwo in einer Telefonzelle. Und da hat man natürlich selber nicht gesprochen, aber man hat gespannt zugehört, bis dann der Last gekommen ist, wie wir es gespielt haben. Und draußen sind schon die Leute gestanden und haben das nicht verstanden. Tu weiter, ja, genau. Du redest ja gar nichts. Ja, ich kann nicht reden, ich muss da hoch.
Also für die jüngeren Zuhörer, Telefonzelle, das waren früher so Kasteln. Da war so ein Apparat drauf, das war quasi ein stationäres Handy. Quasi. Ja.
Also, und Kleingeld hat man gebraucht.
Ja, genau, und Geld hat man gebraucht. Das ist ja, ohne Geld warst du da aufgeschmissen früher. Ja, David, du warst damit.
Ja.
Wie sind deine Erinnerungen an das 1-1?
Ich weiß nicht, ob ich hingeschaut habe oder nicht, aber gesehen habe ich es, glaube ich, nicht wirklich. Also wir waren im Auswärtssektor da.
Okay,
im Auswärtssektor. Aber natürlich emotional wieder Wahnsinn, was der Lask mit uns macht. Mhm. Aber es war natürlich sehr erfreulich, dass wir doch nur einen Punkt mitgenommen haben.
Es war die erste Achterbahnfahrt und darum habe ich gesagt, das gehört ja fast dazu. Zuerst haben sie einmal geglaubt, sie haben uns. große Freude, Schadenfreude, groß in Riert und dann eben dieser Elfer. Und dann haben sie uns doch nicht gehabt, zumindest nicht so, wie sie es geglaubt haben, dass sie uns haben. Und dann war natürlich Glückseligkeit angesagt. Und dann, muss ich sagen, war jetzt auch nicht die feinste Aktion im VIP-Club, ist dann ein Video aufgetaucht, wo der Präsident...
Geschäftsführer
ist er. Okay. Der Geschäftsführer ist von den Riedern an Lastkerl anzündet. Ich meine, er hat nicht damit gerechnet, dass da irgendwer wahrscheinlich mitfilmt. Aber das ist ja auch nicht wirklich so die feine englische Art, oder?
Nein. Für mich nicht.
Nein.
Aber das sind so Bewertungsskalen, das muss jeder mit seinem eigenen...
Ich meine, gut, Sie
Wertes,
haben dann,
Wertesystem, genau. Wenn wir heute schon mal über Werte geredet haben, abklären, für mich ist es speziell auch in dieser Funktion ein Vorgang, der nicht akzeptabel ist.
Ja, Sie haben dann einen Kontext erfunden, wo es gesagt
also haben, ich oute mich, ich liebe Davis, ja. Ich vergunst keinen oberösterreichischen Verein, dass er aussteigt, weil ich liebe Davis liebe, weil ich die ganze Stimmung im Stadion, egal wo, einfach liebe. Ich liebe auch eine gute Form der Konkurrenz. Auch, ich kann aus meiner Zeit drin, wie wir gespielt haben, da ist halt, bevor Stabi Lask gefößt war, ist eine Woche vorher Minimum in jedem Lokal oder in vielen Lokalen in Linz einfach der Schmähkind zwischen Laske und Föst waren.
Ja. Genau.
Und ich finde einfach diese eine freundschaftliche Konkurrenz finde ich einfach extrem befruchtend und tut dem Fußball als Ganzes gut. Und diese komischen Handlungsmuster, die halt verschiedenste Leute in solchen Situationen zeigen, sind für mich, sage ich mal, letztklassig sogar.
Okay.
Haben wir nicht, braucht man nicht. Und mein Gefühl ist natürlich auch, dass die Mehrzahl der Fans, egal jetzt, ob sie im VIP-Bereich oder im normalen Zuschauerbereich sind, das nicht wollen, sondern die wollen einfach ein gutes Spiel sehen, einen guten Kampf sehen. Und es gibt halt, wie es halt ist beim Fußball und im Cup, ist halt so, dass es einen Sieger geben muss. Punkt.
Ja, also eine höchst unnötige Aktion, würde ich mal sagen. Aber sie haben es dann irgendwie versucht, recht zu fertigen. Ja, kann man, glaube ich, irgendwie nicht. Also ich erinnere mich da immer so, da gibt es ja so Videos, wo dann irgendwelche Weltstars an Fußballer, wenn die dann in die Kabine reingingen und da liegt der Teppich mit dem Logo von einem anderen Verein und die machen dann so einen Schlenkerer, weil sie nicht draufsteigen wollen. Das ist für mich Respekt. Also sowas finde ich richtig okay. Also das ist für mich sportlich.
Ja. Es gibt schon Provokationen, die zulässig sind, aber es gibt einfach eine Grenze des guten Geschmacks für mich und das braucht man nicht am Fußballplatz.
Günther, mit deinen Werten wahrscheinlich auch nicht, irgendwie nicht so vereinbar, oder?
Nein, irgendwie nicht. Da brauche ich eigentlich auch nur auf die Werte im Fußball schauen, die ich da vertritt, dann passt das natürlich nicht zusammen, aber ja, es gibt ein paar Dinge, die da nicht so passen.
Ich meine, ich will jetzt eh nicht drauf einmal drum reden, aber ich will nur die Geschichte, dass diese ja dann letztendlich entlädt irgendwann einmal, dass die Geschichte dieser Eskalation vielleicht am Schluss ein bisschen aufzeigen, dass das jetzt nicht so, man darf das jetzt nicht so einseitig immer alles sehen, also das hat eine Geschichte. Naja, und dann sind wir den ersten Versuch haben wir gestartet, dann sind wir nach Grit gefahren, voller Hoffnung und voller Freude, dass wir es einer jetzt dann dem Präsidenten, dem Geschäftsführer dann auch zeigen können. Ja, und David, wir haben nicht viel gesehen, oder? Beim ersten Mal.
Ja, es ist jetzt nicht wirklich das, was mir wichtig ist, aber emotional war es natürlich wieder ein sehr, 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 ja, sehr anstrengendes Spiel. Wir haben eigentlich von...
Ich bin nur beim Nebelspiel.
Ach so, beim Nebelspiel, ja.
Von der Sicht her.
Ja, die Stimmung war da sehr gut natürlich, wir waren sehr, sehr optimistisch, aber gesehen haben wir halt leider nichts. Das war eigentlich relativ schnell erkennbar, dass das wahrscheinlich nicht anpfiffen wird. Und so war es ja dann letztendlich auch, aber wir haben trotzdem das Beste daraus gemacht, finde ich. Also
vor allem die Stimmung nach dem Spiel, die halbe Stunde nach dem Spiel, also
weiß ich nicht. Skurril war beim ersten Versuch mit Nebel, wie ich dann, bin dann nur ein bisschen blieben und bin dann, wie viele andere wahrscheinlich, dann nach Hause gefahren Und ich glaube, 1 Kilometer vom Stadion entfernt war strahlender Sternenhimmel. Also das war schon eine sehr paradoxe Wettersituation, ja. Wie wenn eine übergeordnete Instanz nicht wollte, dass an dem Tag gespielt wird.
Naja, die Räder haben dann gesagt, die übergeordnete Instanz war es nicht. Die haben gesagt, der Kühlbauer hat den Schiedsrichter so
Nebelmaschine angeworfen.
Genau, der wird wahrscheinlich so ein Vape oder wie heißen die Dinger da? Ein wenig gefügelt.
Nebelkanone.
Ja, ja, genau, irgendeine Nebelkanone oder was. Hat er, aber was für mich faszinierend war bei dem Spiel, wir sind ja, wenn wir schon mal da sind, haben wir so gedacht, nur dann machen wir, feiern wir das auch. Und die Stimmung noch, die halbe Stunde oder sagen wir 40 Minuten noch, nachdem schon klar war, dass das Spiel abpfiffen worden ist, da ist nochmal alles gezogen worden und da ist wirklich eine super Stimmung gewesen.
Jetzt sind ja die Spieler wohl nochmal aus.
Genau, das war ein feiner Zug und zeigt ja, dass man sehr wohl das, dass man auch wahrgenommen wird dann als Fan. Ja, und dann sind wir wieder heimgefahren. Nicht Nebel dann, nämlich in
bei klarer Sicht. Gott sei Dank ist Ried nicht 300 Kilometer von Linz entfernt, sondern nur 80, aber das ist in dem Fall ein Vorteil
gewesen. Ich habe mir auch gedacht. Und das ist jetzt das Halbfinale gegen Altach gewesen.
Und jetzt heimfahren.
Ja, 5 Stunden heim. Das war halt doch ein wenig hart gewesen. Aber wie gesagt, das war dann. Und dann habe ich die Befürchtung gehabt, wie viele andere auch, dass den Termin, den sie da verschieben, dass der nicht passt. Das haben ganz viel gehabt. Und das, wie wird das sein mit den Karten? Und da muss man sagen, das mit den Karten haben sie ja absolut total im Griff gehabt. Weil der beim ersten Mal ein Spiel reingekommen ist ja nicht gesendet worden, sondern ist die Karten einfach zerrissen worden. Und dann haben die Leute einfach die Karten weggeschmissen. Und jetzt haben sich die Leute natürlich Gedanken gemacht, kriegen wir die Karten, wie muss ich mit der Karten wieder die umtauschen und. Also das war hin und hin ein bisschen.
Aber es hat, glaube ich, gut funktioniert.
Es hat super funktioniert. Es haben die Leute, die beim ersten Mal Karten gekriegt haben, oder das Kontingent, also bei den Auswärtskarten zumindest, haben dann wieder dieselben Karten gekriegt und das, glaube ich, hat wunderbar hingehört. Also
bei uns hat es gut funktioniert.
Ja, es hat super dann hingehört. Ja, und dann das neuerliche Duell. Da war natürlich die Stimmung auch im Vorfeld schon ein bisschen aufgeheizt. Ja, dann hat es wieder die Trenzerei gegeben. Wir haben einen Tag länger Ruhepause gehabt, genau. Ich weiß nicht, du warst selber Spieler, ist wurscht, glaube ich, oder?
Also, ich weiß jetzt nicht, wie viel, drei, du musst eh mindestens 48 Stunden das Tag geben, also 3 Tage haben die eh gehabt. Das heißt, Sonntag spielt wahrscheinlich, Mittwoch, also ein normaler Profifußball ist ja da eh nicht mehr im Aufbau, sondern du musst ja eh nicht mehr regenerieren, Spielzüge üben, also da gehst du in kein Belastungstraining rein. Und wenn sie ein Profi, also ich vergleiche das immer ganz gerne mit Eishockey, wenn ich mir die Black Wings ausspare, die spielen jeden dritten Tag und das durch fast. Und die haben in der Hälfte der Zeit mehr Spiele wie Bundesliga-Vereine. Also das darf ein Profispieler eigentlich nichts ausmachen. Genau das Gegenteil sogar. Ich glaube, dass eine zu lange Pause sogar für einen Profisportler schlecht ist.
Okay. Wolfgang, wo hast du das Spiel angeschaut? Im Stadion?
Im Stadion.
Aber Sitzer?
Nein, ich habe den Vorteil, also ich habe mir in dem Fall ausnahmsweise eine VIP-Karten gekauft einmal um das Spiel. Und ich habe die Gelegenheit gehabt, bin in der ersten Reihe gesessen im VIP-Bereich und bin genau hinterm Trainerstab und Ersatzspieler von Ried gesessen. Also ich habe den Videoanalysten von Ried bei der Arbeit zugeschaut.
Das könnte später vielleicht noch einmal wichtig werden.
Naja, so genau hat es mich dann nicht interessiert, weil ich habe vor mir ein Spiel gehabt, aber es ist trotzdem ganz interessant, dass da 2 Personen, ich habe das noch nie so mitverfolgt, jetzt live.
Die Heatmap
quasi. Wo die halt ganzes live mit haben und wie die das machen und was sie da speichern und was auch immer, weil das Entscheidende ist ja nicht nur, dass ich live mitschaue, sondern dass ich Spielsequenzen
habe. Du bist aber relativ weit unten gesessen. Ja?
Erste Reihe.
Ich frage das deswegen, weil in einem Video sieht man, wie ein Becher geflogen ist, der war nicht von dir.
Jetzt zum Kübauer oder zum Kübauer? Nein, das war ein bisschen weiter rechts. Also okay. Das war die LASK. Wir sind genau direkt oberhalb vom
Trainer. Ich wollte da nur ein Alibi verschaffen.
Vom Trainer, nein, das, ich war sogar irgendwann, habe mich angerufen und ich bin im Fernsehen gewesen. Also da dürfte den Senft aufgenommen haben und da haben sie mehr genommen.
Erika? Also,
nicht mir, sei der Walter, das ist ein Eintritt.
Okay, Erika, wo warst du?
Ich war im VIP-Raum.
Auch im VIP?
Genau, ja, aber in Linz.
Ach so, in Linz,
genau. Der LASK übertragt da jetzt immer.
Also ich habe das Spiel im VIP-Raum im Stadion in Linz gesehen, weil der LASK wirklich eine ganz großartige Idee gehabt hat und jetzt schon einige Auswärtsspiele übertragen hat im VIP-Raum, aber für alle Fans, es kostet der Eintritt nichts. Natürlich ist drinnen Essen und Trinken zu bezahlen, aber Service ganz großartig und es gibt große Bildschirme, wo man das Spiel so gut, also gerade als Stehplatzbesucher verfolgen kann, so gut sieht man sicher vom Stehplatz nie. Und es war die Stimmung ganz, ganz hervorragend. Nachher ist Musik gekommen, haben wir auch getanzt miteinander und haben wir also den Sieg wirklich feiern dürfen. Und ich möchte wirklich da der Führung des LASK danken für diese gute Idee, weil da kommen wieder Menschen zusammen, die sie von früher kennen, die teilweise jetzt am Stehplatz noch immer sind oder jetzt schon am Sitzplatz. Und es kommt einfach die Gemeinschaft der Fans da sehr, sehr gut zum Ausdruck. Danke dafür und bitte weiterhin so machen.
Bei den Podcasts heißt es jetzt immer Werbung Ende. Nein, das glaube ich, ja, dass dort die Stimmung richtig gut ist. Dass die richtig gut ist, auch die Stimmung. Aber es ist nicht dasselbe wie im Stadion, oder?
Nein, es ist natürlich nicht dasselbe, okay. Und ich freue mich, dass ich jetzt dann wieder auswärts fahren kann, weil jetzt habe ich ja halbes Jahr lang mit Krücken gehen müssen. Da habe ich weder am Stehplatz gehen können, nur auswärts fahren können, aber das werde ich jetzt alles nachholen.
Okay, das heißt, du kannst bald wieder mit dem Radl irgendwo hinfahren?
Oder naja, das ist nicht mehr so wie früher? Das weiß ich nicht mehr so. Die langen Distanzen gängen sich nicht mehr aus, aber das macht nichts.
Ja.
Gewisse Einschränkungen bringt das Alter mit sich. Aber ja, ich bin auf jeden Fall glücklich, dass ich überhaupt zum LASK gehen kann und da nette Menschen immer wieder sehe.
Ja. Günther, du warst Sitzer, Steher?
Beides. Ich bin am Sitzer gestanden.
Ah, du warst einer von denen, die am Sitzer gestanden sind, ja?
Genau. Wir sind auf...
Tschüss. Jetzt, wir verabschieden uns gerade von Erika und Werner. Und du bist also am Sitzer jetzt rechts, also von
euch aus gesehen Sicht rechts. Aus
rechts. Nicht hinter der Plane, sondern
genau.
Rechts.
Und ja, wir haben den Riedern doch, glaube ich, einige Plätze weggenommen, weil wir einfach alle gestanden sind. Mhm. Und es war mir für mich angenehmer, insofern, als ich das Gefühl fast gehabt habe, im Sektor dabei zu sein, aber die Enge und die hohen Stufen und so, das ist mir oft ein wenig mühsam, nicht gehabt habe. Und ein bisschen mehr vom Spiel möchte ich auch schon sehen.
Genau. Das ist da haben wir vielleicht den nicht so viel gesehen.
Genau.
Aber nachdem der Ball ja in der meiste Zeit in der Luft war, irgendwo. Also das Spiel hat ja irgendwie ganz seltsam schon angefangen.
Also angeblich hat er öfters einen Schnee drauf gehabt, weil er so
hoch war. So hoch oben, ja. Also wie gesagt, ein Leckerbissen fußballerisch war es jetzt nicht. Was hast du übrigens früher für eine Position gespielt?
Mittelfeld.
Also
in der Nachwuchs-
und ja,
Sturm,
genau.
Aber dann Mittelfeld.
Aber es war jetzt nicht so der...
Naja, wie soll ich jetzt die Rieder beschreiben? Es gibt wahrscheinlich jetzt bessere Analytiker wie mich, aber... Ja. Aber die Grundstruktur, die haben einen klaren Spielplan. Die wissen, was sie nicht können. Sie wissen natürlich auch ein wenig, was sie können. Und was so jetzt zum Beispiel, bringe ich jetzt auf den Punkt, was ich noch nie gesehen habe, noch nie, dass beim Abschlag der Tormann, der Rieder, dass der Vorstopper, die Nummer 5, Name ist... So, der wirklich auffällig groß und ja, bullig ist,
der Holländer.
Dass der eine Mittelstürmerposition eingenommen hat, mhm. beim Abschlag. Und dann hat er geschaut, dass er den Ball erwischt und wenn er nicht erwischt hat, ist er wieder in seine Position zurück. Also der hat richtig viel Laufarbeit gemacht und der war im Prinzip bei allen Out-Einwürfen, bei allen Corners permanente Anspielperson. Mhm. Und der hat auch richtig viel Würfe gemacht und richtig viel Bewegung geschafft. Ja. Und
weil letztendlich hat er dann auch ganz am Schluss eine entscheidende Rolle gespielt.
Ja, aber da war auch wieder derjenige, der den Ball erwischt hat. Und auch beim ersten Tor war er mit im Spiel. Also das Spiel ist, die sind klar strukturiert, da gibt es eine eigene, das war für mich sehr auffällig, weil ich halt sehr nah ihnen war, dass die so Symbole haben, die zeigen, also der Co-Trainer und der Trainer zeigen visuell so Symbole, die ich jetzt nicht deuten kann, was das bedeutet, wenn jemand so die Hände zum Himmel ragt und verschränkt, das heißt wahrscheinlich eng machen oder für den Turm, ich weiß jetzt nicht, was diese Signale oder Symbole bedeuten, ich weiß nur, dass es da 4, 5, 6 verschiedene Signale gibt, also ähnlich wie beim Beachvolleyball, wo hinten einer entweder 2, 3 oder 4 Finger weg hat und so. Also das hat irgendeine Bedeutung, spannend, welchen Spielzug sie in der Standard hat den Wurf und Corner, welche Spielzüge sie da wählen.
Okay.
Den Fehler, den der Rask meines Erachtens gemacht hat, dass er die Outline-Würfe und extrem viel Corner provoziert hat eigentlich, weil da hätte man die Bälle öfters einfach nach vorn schlagen können, wenn man weiß, dass eine Mannschaft eh bei diesen Standards und was halt ein bisschen nervig ist, das ist sogar die Reed-Fans neben mir am Nerv gegangen, dass halt bei jedem Outline-Wurf, glaube ich, weiß ich nicht, eine Minute brauchen oder nur länger, bis das sein werfen, weil sie natürlich wieder bestimmte Leute nach vorne bewegen und was weiß ich was. Also das zerschneidet ein Spiel und bringt ja keinen Spielfluss zusammen, für beide Mannschaften. Aber das ist ja eine Spielweise, mit der sind sie mehr oder weniger erfolgreich und damit ist es zu akzeptieren. Mhm. Für einen Zuschauer als solches, mir geht es um den Nervpunkt. Ja. Ich muss es nicht sehen.
David, was hast du gedacht in den ersten paar Minuten?
Ja, ich habe mir gedacht, ja, wir spielen so schlecht. Normalerweise bedeutet das, dass wir dann irgendwie trotzdem dreckig gewinnen. Also wenn wir da wieder komplett aufgespielt hätten, ebenso ähnlich wie gegen Hartberg, wo wir eigentlich dauernd die Chancen gehabt hätten, dass wir ein Tor machen. Hätte ich mir gedacht, das, wenn wir so gespielt hätten, hätte ich mir gedacht, das wird nichts. Aber das hat mir doch ein bisschen Hoffnung gegeben, dass wir so schlecht gespielt haben, wie wir es letztendlich gemacht haben. Und dass wir eigentlich wirklich so viel, die Rieder so viele Chancen gegeben haben. Und das war natürlich dann der sehr, sehr zerschlagend, wie dann die Rieder doch einmal ein Tor gemacht haben. Aber halt dann natürlich auch gleich der Ausgleich. Das war,
ich glaube, das war eigentlich einer der wichtigsten Momente im Spiel, glaube ich, dass sofort der Ausgleich gekommen ist.
Vor allem hat man eben da gesehen, es geht bei uns. Also wenn da mal ein Tor fällt, habe ich das Gefühl, bei uns ist einfach ein bisschen der Knopf offen. Da kann mehr kommen. Und ich habe auch das Gefühl, dass nach unserem Tor doch wir ein bisschen besser ins Spiel gefunden haben. Dass wir einfach den Rieder mehr Druck gemacht haben. Und vor allem auch in der Nachspielzeit haben wir, denke ich, doch auch das Spiel relativ besser im Griff gehabt im Vergleich zu der ersten Halbzeit.
Aber es war einfach eine emotionale Achterbahnfahrt, wie eigentlich immer beim LASK. Man sieht schon beim David, der ist genauso geprägt auf LASK. Es geht nie irgendwie so richtig gerade und wenn es nicht so gut geht, dann ist eigentlich die Chance höher, dass man doch irgendwie, also, aber es war auch eine Achterbahnfahrt, oder?
Ja, total. Also für mich war vor allem diese beiden Torsituationen, zuerst Ried, dann sofort der LASK. Da hätte man, du sagst, das war schon besser, mir ist noch nicht so viel aufgefallen, dass
dann besser geworden ist.
Ich mir dachte, jetzt haben wir sofort gekontert, jetzt wird es das Spiel wenden, aber so wirklich war das für mich noch nicht zum Sehen. Und ja, meine Frau hat mir da gesagt, wollen die ins Elfmeter schießen, weil es immer so ausgeschaut hat, als würden sie Zeit schinden, weil es so lange dauert hat. Dabei waren sie entweder vorne waren es nicht, waren es nur Minuten, aber sie waren immer in die tonangebende Mannschaft und hätten eigentlich nicht das Zeitschinden so braucht, aber natürlich von ihrem System und von
sich. Wenn der lange von hinten immer führen muss bei jedem Standard, dann dauert das. Dann müssen sie natürlich dem die Zeit geben,
dass er viel. Zweit sind sie eigentlich. Also der Herr Käpt'n ist ja einmal mitgegangen. Ja. Solbauer, genau. Und die Zweiten, und bis dass die jetzt mal die 65 Meter gemacht haben, dauert das. Und sie dann auch stellen in den Raum eine, in den Turm zudecken, weil das haben sie ja relativ stark gemacht, dass sie permanent früher zudeckt haben. Ja, zwei, drei Leute immer davor hingestellt und so. Nicht einmal behindert, aber es ist halt international mittlerweile Standard, dass sie also bei Standardsituationen sie die Torleute also mit Gegenspielern konfrontiert sind. Und das, was beim LASK halt diesmal wenig bis gar nicht funktioniert, ist das Spiel aus dem Mittelfeld, weil man halt die Bälle meistens hoch nach vorn dran hat, was vielleicht eh nicht so unklug war, weil im Mittelfeld sind sie einfach zweikampfstärker gewesen wie wir. Und was uns bei dem Spiel im Unterschied zu anderen Spielen aus meiner Sicht wenig oder schlechter gelungen ist, ist das Spiel auf der Seite. Jürgensen, Bello, weil normalerweise sind die zwei schon Aktivposten, die halt sehr aktiv nach vorne gehen, sehr stark auch in diese Räume hineingehen, die möglicherweise frei werden, beide einen guten Schuss haben, beide gute Flanken haben.
Kann das an dem Platz liegen?
Der kommt naja, die Wiesn ist, glaube ich, also ich habe es jetzt nicht abgemessen, ja. Ich möchte es eh vielleicht noch machen, dass ich mir anschaue, wie groß ist der Platz im Linzer Stadion. Ja. Ich habe mir es angeschaut, so, also ich tue immer ganz gern 16er und Outline vergleichen, die Abstände. Und da glaube ich schon, dass das Linzer Stadion größer ist wie der Rieder Platz. Mhm. Und das da klingt jetzt deppert, aber 2 Meter links, rechts macht auf die ganze Länge was aus.
Auf dem Fußballplatz.
Und ich weiß jetzt nicht, ich kann es jetzt nicht sagen, ob das nur optische Täuschung ist, weil das Stadion sowieso so eng ist, oder ob es wirklich ein kleinerer Platz ist. Und die Rieder sind sowieso extrem schwer zum Bespielen, weil wenn man sich die Ergebnisse anschaut, die sie auf dem Platz mit gegen andere Top-Mannschaften erzielt haben, gegen Salzburg haben sie 2-2 gespielt, meines Erinnerung nach. Also da tut sie jede Mannschaft einfach schwer, weil die bespielen das. Und die Wiesn ist natürlich jetzt nicht in einem Top-Zustand, was vielleicht jahreszeitlich auch nicht geht unbedingt. Und darum war es vielleicht nicht einmal so schlecht, dass der Last die Bälle hoch nach vorn getragen hat. Geschaut, dass der Enderin und der Galajic die Kugeln erwischen und dann auf den zweiten Ball gängen. Mhm. Weil daraus haben sie schon in die ersten 20 Minuten eigentlich 200 ergeben. Also einen von den zwei musst du eigentlich einbringen in solchen Spielen. Ja.
Also die klareren Chancen, glaube ich.
Ja, die Rieder haben auch einen gehabt, den vom 16er, okay. den er da übers Tor gejagt hat, den muss er nochmal auch sauber, wenn er den halbwegs sauber erwischt, muss er daheim sein.
Damals muss man sagen, hat der Jungwirt aber genau, super reagiert.
Und so. Also, ja. Aber, und das war, aber gegen die ist halt einfach extrem schwer spielen, weil die mannschaftlich, die laufen, die sind zweikampfstark, die wissen ganz genau, dass sie keine Presskicker haben. Sie haben so einen Schwarzer da vorne, der schaut technisch ganz gut und ist auch in der Bewegung ein guter Spieler. Aber die spielen halt genau in einem Spiel und das können sie. Sonst, also ich glaube, dass die von den unteren 6 da oder mit Abstand die beste Mannschaft sind. Also die ich bis jetzt gesehen habe.
Ja, und dann kommt wieder die.
Kann es ja sein, dass wir es wieder kriegen.
Ja, ja.
Nämlich das im Europacup-Playoff.
Genau, das war natürlich wieder
eine heiße Partie. Wenn die 6. 7. wären und wir wären 5. dann hasse spielen wir Partie. Schon gegen einer.
Ja. Wir gewinnen ja einen Cup, da sind wir anderweitig.
Das sind wir eh.
Okay, na dann brauchen wir sie nicht mehr. Ja, dann brauchen wir sie nicht mehr.
Hoffe ich doch, ja. Aber die Alltage darf man auch nicht unterschätzen, wie die spielen einen gepflegten Fußball. Ja.
Und jetzt, Günther, kommt wieder der LASK. Jetzt haben wir die Masen, jetzt wird uns ein Tor, also quasi einer ein Tor aberkannt. Ja. Und die schießen die 2 Minuten eigentlich vor Ende der regulären Zeit, schießen die nur eins. Zack, Gefühlsebene.
Völlig am Boden. Also ich habe mir.
Das war's.
Ich habe ja hinter mir den Sitzplatz gehabt, auf den ich gestanden bin. Ich habe mich dann hingesetzt und habe mir gedacht, so. Was? Die Nachspielzeit reicht nicht schon, an dem Tag schon gar nicht, wie wir da benannt waren, die vielleicht noch kommt. Und das ist 89. 90. Minuten vorbei. Und dann habe ich so eine gewisse Unruhe wahrgenommen, habe zuerst noch nicht reagiert. Dann sagt der Stadionsprecher, check. Und ich Idiot denke mir nur, jetzt sagt er den Vornamen vom oder den Spitznamen von einem Torschützen, der heißt check, so wie Jakob. Ja. Und denke mir nur nichts dabei und dann ja, anstoßen wird nicht. Dann schaue ich, wie ich laufe von meinem niedrigen Sitzplatz. Und dann denke ich, check, der meint, das Tor wird gecheckt. Und eine Spur von Hoffnung, eine Spur. Und ich mag ja eigentlich den VAR nicht. Ich bin ja ein Gegner des VAR. Und in dem Moment ist es aber nicht anders gegangen, als zu hoffen, dass dieser VAR für uns entscheidet.
Und gefühlt hat ja dieser Viertelstunde dauert.
Ja. Aber grundsätzlich ist es so, je länger es dauert, desto wahrscheinlicher ist es, dass es irgendwas gibt. Das ist so der Erfahrung.
Okay.
Also noch am Anfang habe ich gedacht, oh, wie das dann 2 Minuten oder vielleicht 3 Minuten dauert hat, weil im Prinzip wird es fast 4 dauert haben, weil er nachher gleich Nachspielzeit waren 4 Minuten und er dann nachher gleich abpfiffen, mehr oder weniger. habe ich schon gewusst, wie es länger dauert. Ja. Und ich hab die Perspektive gehabt, ja, weil ich bin so, wir sind so, also bei dieser Tribüne von der Kabine, also von den Rädern gesessen, und da hast du relativ gut in den Winkel reinschauen können, ja. Und da hat unser Innenverteidiger, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, und da habe ich gemerkt, dass der Fünfer vor ihm gestanden ist. Und da habe ich gedacht, ah, wenn sie jetzt auf einer Linie waren, dann ist der im Abseits gewesen. Mhm. Und genauso war es nämlich dann auch, okay. Dass der, also die sind so seitlich gestanden und der hat den Körper vorn gehabt. Da habe ich gedacht, okay, wenn die gescheit gespielt haben, dass auf einer Linie waren, dann ist der, oder ist, gibt es die Möglichkeit, dass im Abseits war.
Günther, lustige Anekdote. Thomas Zivkovic sagt da was. Mhm. Mann, mein Name ist Südburgenland, mittlerweile wohne ich in der Haf und du, mein Name ist Südburgenland. Der hat mir erzählt, er hat den Check abgewartet und wie der Check vorbei war, war er am Weg raus beim Stadion, weil er irgendwie auf LASK gebrieft, hat er sich gedacht, das ist jetzt vorbei, jetzt sind wir ausgeschieden und wollte schon gehen. Und dann hat er sein Spätzl zurückgeholt und gesagt, wie rennst du denn jetzt davon? Jetzt kommt die Verlängerung. Der war schon am Weg raus, weil er einfach glaubt hat, das ist wieder mal so eine typische Geschichte für uns. Aber letztendlich ist es gut ausgegangen. Und ja, letztendlich war dann die Nachspielzeit, sage ich jetzt einmal, auch nicht so souverän. Aber was ich mir gedacht habe, ist, die haben ja immer eigentlich von der ersten Minute weg, ich will nicht sagen auf Zeit gespielt, aber schaut, dass möglichst wenig, sage ich mal, Spielzeit zusammenbringen. Reine Spielzeit passiert. Reine Spielzeit war sicher ganz wenig. Ja, vielleicht, weil die gewusst haben, wenn wir von der Bank frische Kräfte bringen, dass die mindestens gleich stark sind, wie die, die wir runterholen. Und vielleicht waren die, wie sagt man, gar nicht so interessiert daran, dass...
Ja, ich glaube, dass wir grundsätzlich von der Qualität her wahrscheinlich eine der besseren Ersatzspieler haben in der Bundesliga, das glaube ich. Und weil wir uns den User von der Bank bringen kannst, der eher sehr dominant war in seiner Spielweise und auch Katschawend und der Flecker, mir gefällt der Flecker nicht so schlecht, weil er ein sehr, sehr kampfkräftiger und einsatzfähiger Spieler ist, auch wenn er vielleicht dadurch ein bisschen technische Schwächen hat, aber wenn ich mich zurückerinnere, wie der mit welchem Einsatz der die Sands nur gegen Liverpool gemacht hat, dann ist das auch ein torgefährlicher Spieler und mir gefällt der gut, und wenn du die Spieler von der Bank bringen kannst, dann wirst du auf jeden Fall qualitativ nicht schlechter. Mhm. Und das glaube ich schon eine Stärke vom LASK, dass wenn er, und der Kübauer ist jetzt nicht so einer, der in der 60. wie halt viele Trainer, das mag ich nicht so besonders, immer in der 60. weiß ich nicht, wie viele Leute austauschen. Ja. Mhm. Ich finde, der Kübauer tauscht dann aus, wenn er glaubt, der Spieler hat jetzt einen Leistungsabfall.
Entweder vom Kopf oder vom
Körper. Das ist ja nicht kein Schand, wenn einer viel rennt im Mittelfeld, dass er miert wird, oder in dem Fall wieder Horvath, der halt wirklich eine blöde, umwickelt sein dürfte, ja, der halt nicht mehr voll einsatzfähig ist, ja, dann kann man aber tun und bringt halt mehr oder weniger einen gleichwertigen Spieler, und das ist, glaube ich, schon, das kann einem, glaube ich, jetzt in der Meisterschaft schon noch interessant sein, dass wir eine gute Ersatzbank haben.
Ja, David, hast du schon mit dem Gedanken an der Öferschießen dann den Gedanken schon gehabt, jetzt gibt es ein Öferschießen?
Ja, also ich war eigentlich schon ziemlich davon überzeugt, dass wir da kein Tor mehr sehen werden. Bin dann Gott sei Dank eines Besseren belehrt worden. Aber grundsätzlich, ja, Elfmeterschießen, hätte ich mir gedacht, das würde uns jetzt auch nicht so stark schaden. Ich glaube, dass ich da auch, denke ich, ein bisschen bessere Chance gehabt hätte als die Red. Aber natürlich ist in einem Elfmeterschießen alles möglich.
Also ich war ganz froh, dass es kein Elfmeterschießen gegeben hat und dass der Katschawender, wenn auch mit Hilfe vom Havener, heißt der, glaube ich, der Lange, dann doch nur uns in die Glückseligkeit geschossen hat. Und das war ja wirklich dann Ekstase pur, sage ich mal, nur besser als die Stimmung beim ersten, beim Nöbelspiel, wo er dann natürlich die Stimmung, das war Wahnsinn, da ist richtig abgegangen.
Ja.
Hat man das vom VIP drüben auch mitgekriegt?
Ja, ich bin auch gesprungen, weil da waren ja, also das kann man schon sagen, da waren sicherlich im VIP-Bereich jetzt auch zwischen 50 und 100 LASK-Fans.
Okay.
Das also da sind da auch gesprungen.
Ja. Da sitzt er nebenan, war sowieso mit Wechselgesang und allem drum und dran. Ja. Eigentlich ein erweiterter Heimsektor. Und da ist wirklich, also ich habe bei dem einen oder anderen, ich glaube, das ein bisschen bei mir so war, habe ich schon feuchte Augen dann gesehen. Gerade wir sind ein bisschen, könnte mir stängern dazu, gell? Wir sind ein bisschen wach, was das betrifft, aber im positiven Sinn, weil auch emotional sind wir. Also ich war schon knapp.
Genau so ist es, ja. Ich habe ja das, ich wollte ja überhaupt keinen Elfmeter schießen, weil ich ja doch die wenigen, die wichtig waren und die wir gehabt haben, haben wir einfach verloren und ich war sicher, dass wir das wieder verlieren und ich habe schon irgendwie zum Nachdenken angefangen, schaue ich hin bei den Elfmeter oder schaue ich nicht hin, weil ich wollte das nicht sehen, wie wir wieder verlieren und aber andererseits die Angst, was zu verpassen, was dann vielleicht doch legendär wird.
Aber ich finde es lustig, ich habe mir dieselben Gedanken gemacht, habe mir gedacht, was ist jetzt, wenn verschießen, ich traue mich um. Da bockt das nervlich nicht.
Wir haben schon Vor- und Nachteile des Elfmeterschießens diskutiert. Wer hat die besseren Chancen?
Ja.
Und ich möchte die Entscheidung, Elfmeterschießen ist die härteste Entscheidung. Da kannst du nichts mehr beeinflussen.
Ja.
Aber ich habe zweimal in einem Cup-Spiel, einmal bei der Chemie Linz und einmal da irgendwo im Michelberg Cup-Spiel, das war eher oberösterreichischer Cup, und bei der Magdalena habe ich einen Elfmeter geschossen, so bei 1000 Zuschauern, und das ist dann nicht mehr wurscht.
Mhm.
Ja, obwohl es genau weißt, du stehst am Elfer eigentlich, weißt genau, wo es die Kugel ist, dass du das einfach reinhaust.
Ja.
Aber in dem Moment, wo 1000 Leute schreien, pfeifen oder weiß ich nicht, was tun, verändert sich alles.
Geht schon wegen die Düsen da?
Ja, das ist einfach ein anderes Gefühl.
Ja.
Also da gibt es so einen Spruch, der heißt Frosch im Hals und Schwammerl in die Knie. Also, und darum weiß ich, darum sieht man da oder dort wirkliche Top-Spieler, jetzt nicht auf LASK bezogen, die bei so Elfmeterschießen einfach versagen. Einfach versagen.
Ein Neymar hat auch dann einen Elfer mal übers Dach geschossen.
Da fährt sie einfach das Rollo runter und da klingst du einfach emotional aus. Es ist ganz so schwierig. Und darum, wie du sagst, da das ist überhaupt nicht berechenbar.
Ja. Aber wie gesagt, das ist alles gut gegangen und es war dann Ekstase angesagt und ein eigentlich unsere Hymne, unser legendären Ehrhymne, da habe ich einmal was zusammengeschnitten, da ist auch ein bisschen eine Ekstase dabei, nämlich vom Hibi, das war nämlich die erste Aussage, wie wir dann aufgestiegen sind, hat mir der Hibi eine Wortspende gegeben und diese Wortspende habe ich in dieses Lied eingebaut und das ist jetzt die eigentliche legendäre und näher Hymne und die hören wir uns jetzt dann an. Ja, aber noch ist es nicht so weit, noch sind wir noch nicht fertig und der Hibi hat uns zwar schon einen schönen Abend gewünscht, aber nur in unserer Hymne. Wir haben nur ein heißes Thema und das ist jetzt wirklich richtig heiß. Es geht um Don Didi und die Sache, die eigentlich diesen ganzen Erfolg irgendwie fast ein bisschen überlagert hat, diesen Nicht-Handschlag oder wie auch immer. Ich weiß ja nicht, hast du in Kübauer, Wolfgang, hast du in Kübauer in seiner Karriere verfolgt? War
ein bisschen.
Als Spieler, was war deine Meinung über ihn?
Naja, ich möchte eigentlich die Vergangenheit des Spielers ist eine ganz andere Rolle wie Trainer. Mhm. Ja. Und als Trainer, muss man sagen, hat er bis jetzt mit jeder Mannschaft Erfolg gehabt.
Mhm.
Auch mit dem WRC. Es erreicht im Prinzip, was man mit dieser Mannschaft erreichen kann, möglicherweise sogar mehr. Und jetzt mit LASK braucht man nicht diskutieren, wie viele Punkte er eingefahren hat.
Aber ein Spieler muss er ja im Mittelfeld, das ist ja ungefähr
der hat Nationalteam gespielt.
Deine Rolle gewesen sein.
Naja, der hat ja offensiver gespielt.
Defensiver.
Ja. Aber er war ein Spieler okay, aber er war halt damals schon ein gewisses Enfant terrible im österreichischen Fußball.
Günther, wie sagt man auf Wienerisch?
Diplomatie hat er nicht studiert.
Ja.
Kretzen.
Ein Kretzen? Ich hätte gesagt, der Heferl war er.
Ja, das braucht er. Im Fußball muss das eh haben, dass du ein bisschen, nämlich auch das Fußball braucht die Emotionalität. Ja, ich glaube, wenn du mit Mourinho jetzt reden würdest, der, wenn der da sitzt, dann würde der sagen, ich will eigentlich keine braven Spieler oder so, sondern ich will Spieler, die Emotionalität ins Spiel bringen, die in engen Situationen das Steuer an sich reißen und dann nur mehr einen neuen Aspekt ins Spiel einbringen. Ja, und es gibt einmal, ich habe einmal einen Trainer gehabt, der hat zu mir gesagt, entweder kommt der Ball vorbei oder der Spieler, niemals alle beide. Ja. Und das ist halt, ja.
Aber das ist die Rolle, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es im neuen Fußball-Deutsch heißt, weil das ist ja alles jetzt, heißt jetzt ganz anders, aber wir haben gesagt, das ist ein richtiger Führungsspieler. War er als Spieler schon. Er hat schon...
Darum sage ich, er hat ein hohes Maß an Emotionalität. Das Einzige, was halt vielleicht wäre mit so als Trainer, ja, das nehmen wir in als Disziplin, die ich halt habe, ist so sogenannte emotionale Kontrolle.
Okay.
Ja, weil er ist in einer Rolle, er hat das eigentlich nicht Not und ich finde es auch schlecht, dass natürlich, und das ist ja für die Medien ein gefundenes Fressen, solche Aktionen, da schreibst du dann halt 3, 4, 5 Tage, in 2 Wochen interessiert das eh wieder keinen Menschen, aber es bleibt trotzdem irgendein Nachgeschmack und im Prinzip, wir haben gewonnen, wie ist im Prinzip wurscht, ich sage es jetzt ein bisschen platt, ein Fußballspiel ist kein Bilderbuch, ja, da zählt das Ergebnis und alles andere ist wurscht und dann gehe ich raus. Was ich, also in dem Zusammenhang, das sage ich schon ein wenig dazu, weil das muss man schon ein bisschen alles unter einem anderen Gesichtspunkt auch sehen. Ich finde es sehr eigen, dass der ORF ein Interviewband vor dem Ritz-Sektor aufstellt. Wahrscheinlich damit sie ein wenig ein Hintergrundfoto haben oder was auch immer. Ich habe das nicht gescheit gefunden, weil normalerweise steht das am Mittelanstoß. Natürlich sind dann dahinter keine Leute mehr 10 Minuten später, wenn Interviews geführt werden. Aber dass das alleine schon eine Provokation ist. Und dann wird natürlich seitens der Zuschauer auf ihrem eingeschrieben, weil die haben die VIP schon eingeschrieben, haben schon Bier eingeschaut, wie er hingegangen ist. Ja. Und dann ist er halt so da gestanden, beim Hingehen, das ist nicht im Fernsehen gewesen.
Okay.
Und dann war er halt vorne, hat er sich halt zu den Riot-Fans so hingestellt. Ja. Als Sieger. Wenn das am Mittelanstoß passiert, passiert das einmal gar nicht. Ja. Der Kübauer lässt sich auf die Aktion gar nicht hinreißen, weil es wertlos ist. Wegen was soll das tun? Und dass das natürlich Aktion verursacht, immer Reaktion. Und dann sind halt ein paar so vermummte, sich gleich vermummende 5 Jahre runtergesprungen worden, was ich gezählt habe. Ja, das hat das Spiel nicht verdient. Der Lask hat es nicht verdient. Aber das sind halt so Kindergartengeschichten, auf die sich dann halt die Medien irrsinnig gerne ein paar Tage drauf sitzen. Dann ist es wieder erledigt.
Peter, wie ordnest du die Geschichte? Unnötig? Kindisch?
Ja, ich denke mal, die Emotionalität hat schon seine Berechtigung und auch der Druck, unter dem ein Trainer ist in so einem Spiel. Gerade wenn er sich so hundertprozentig einsetzt und identifiziert für den Arbeitgeber, wo er gerade ist, wie das beim Kübauer, glaube ich, schon der Fall ist, habe ich so manchen Punkt, so, wo ich sage, das ist, ja, das kann man nachsehen. Mein Problem ist, das, zum Beispiel diese Handschlagverweigerung kann auch sein, wenn ich mich in dem Moment so über diesen Menschen oder über diesen Trainer Ärger. Mir tut es weh, wenn er sagt, es wird in dem Leben nichts mehr. Da kommt dann meine Wertehaltung, mein Glaube auch dazu, wo ich sage, er muss ihm es eh nicht gleich geben in der Situation, aber das aufs ganze Leben auszudehnen, geht mir zu weit. Und er selber hat uns ja vorgezeigt, dass man ja, vergessen und verzeihen auch kann, indem er ein zweites Mal zu unserem Verein zurückgekommen ist. Also es können sich Dinge verändern und vielleicht begegnen sie dir irgendwie auf einer Ebene, die man heute noch gar niemand ahnt, der Senft und der Kübauer. Und es wäre dann gut, wenn sie sich die Hand, ich würde mir es wünschen, wenn sie sich dann die Hand geben würden. Dieser Jubel, im Prinzip, er hätte drüber stehen können, sicher, war besser gewesen. Natürlich irgendwo innerlich ist es trotzdem auch...
Es war ein Ausbruch, glaube ich.
Ja.
Darum sage ich ja, die ganze Sache hat sich, glaube ich, meines Erachtens aufgestaut, schon in den Spielen vorher. Darum habe ich gesagt, gehen wir ein bisschen zurück.
Was er, glaube ich, schon, also wo ich ihm schon recht geben muss, ist, und Kalajdzic hat es so ähnlich formuliert, dass man das Gefühl hat, man wird dort nicht als Gast und nicht als Gegner empfangen, sondern als Feind.
Mhm.
Und das ist natürlich auch nicht bei Ole so. Ich war beim Skifliegen am Kulm und hinten habe einen Lastkrucksack gehabt und hinter mir sind Rieder gestanden, habe mich wunderbar mit denen unterhalten und die haben gesagt, teilen wir uns diese Titel auf und wir schaffen das Playoff und ihr werdet Cupsieger, wir freuen uns mit euch. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, eure Jungen sehen das ein wenig anders. Ja, vergiss den, in Mingviertel sind wir trotzdem noch viele Askanhänger und so. Und selbst, weil wir haben ja diesen Sitzplatz irgendwie eingenommen, da sitzen ja sonst Rieder und ein paar sind halt einfach nicht weggegangen und haben das ausgehalten, dass da mitten unter uns gestanden sind und das war auch völlig komplikationslos gegangen. Also ich will da wirklich nicht alle in einen Topf werfen, aber so eine gewisse Grundaggression, Grundneigung, ihr seid die Bösen, ihr seid die Feinde, spürt man schon als LASK-Fan.
David, wir waren ja schon auf ganz vielen Fußballplätzen, würde ich jetzt einmal sagen. Ganz, ganz viel. Also ich glaube, dir fehlen immer recht viele Plätze in Österreich. Also erste, zweite Liga.
Erste, zweite Liga ist ziemlich komplett bei mir zumindest.
Wie empfindest du das im Mariertfahren?
Es ist jedes Mal einfach eine gewisse Nervosität vom Auto zum Stadion gehen. Weil du halt nie wirklich weißt, passiert jetzt was, passiert nichts. Passiert was mit dem Auto, während wir weg sind. Also ich kann mich erinnern, ich bin einmal alleine nach Ried gefahren, wie ich frisch meinen Führerschein gemacht habe. Mit meinem Auto hab mir gedacht, ich weiß jetzt nicht, wie gefährlich das ist, weil Steierland ist ja jetzt relativ weit weg von Ried, ob man das vielleicht in Verbindung bringt. Bin dann Gott sei Dank ohne Probleme hin und wieder heimgekommen. Aber es ist halt einfach, weil du halt weißt, da kann was passieren. Es passiert eigentlich jedes Mal was. Das macht dann schon ziemlich nervös.
Ja, wie gesagt, es gibt ganz wenige, sage ich mal, Stadien und Vereine, wo man einfach bei der Anreise irgendwie und bei der Abreise dann ein mulmiges Gefühl hat. Ich würde sagen, für mich persönlich sind das Hütteldorf. Also Hütteldorf ist ja so ein Fleck, wo ich sage, da fühle ich mich nicht immer ganz wohl. Und natürlich Ried. Das ist traurig, aber es ist ja so.
Meine Frau hat heute genau die zwei gleichen genannt. Sie fährt jetzt auch mittlerweile zu ganz vielen Spielen und kennt sich recht gut aus schon. Und
traurig eigentlich,
hat,
oder?
Sie hat nirgendwo Angst und Sorge und ist überall gern, außer bei den beiden genannten.
Traurig eigentlich. Und jetzt fahren wir am Sonntag ja nach Hütteldorf. Und
ich glaube auch, dass bei der LASK ja auch in den letzten zwei Jahren, ich weiß nicht, ob du das anders siehst oder ihr, in der Fankultur eine gewisse Entwicklung, eine positive Entwicklung jetzt durchgemacht. Es hat sich etwas verändert. Ja? Weil vielleicht diese Boykotts und es gibt wahrscheinlich 100.000 jetzt Gründe, die man diskutieren könnte, das würde den Rahmen sprengen, aber ich glaube, dass sich in der LASK-Fankultur sehr vieles zum Positiven in den letzten zwei Jahren auch verändert hat. Trotz der Schwierigkeiten, die es da dort gegeben hat, ja, wo der Son ja auch ein sehr ausgleichendes Element auch gespielt hat. Und ich glaube, dass diese Rieder-Hardcore-Szene diesen Prozess noch ein bisschen auch durchmachen muss. Ich habe die schon relativ, weil ich erlebe die LASK-Szene, weil da gibt es natürlich auch schwierige Persönlichkeiten, lebe ich als sehr geordnet und sehr diszipliniert und da gibt es einfach auch Leute, die irgendwie das auch dirigieren. Und das ist mir schon aufgefallen, dass diese, obwohl ich es nicht wirklich im Detail kenne, es ist nur eine Beobachtung gewesen, dass die halt schon teilweise sehr undiszipliniert und unstrukturiert sind. Diese Fanszene, wo halt auch wirklich möglicherweise ein paar Leute dabei sind, ja, die eigentlich in ein Stadion, ich sage es ein bisschen brutal, wie in England dürfen die nicht in ein Stadion gehen, wenn der Moment, wo der umhupft, wo der lebenslang Stadionverbot, Ende der Durchsage. Ja. So. Und das passiert halt, weiß ich nicht, ob das bei dir auch passiert, weil du musst halt, wenn wer gewisse Regeln bricht und Grundregeln bricht, und das ist halt Lauf aufs Spielfeld, ist aus meiner Sicht eine Grundregel, ja, wenn er die bricht, oder das Stadionverbot, Ende der Durchsage.
Wird man sehen, ob es dort...
Ich kann es nicht sagen, aber den Prozess, den ja, wir beim LASK schon meines Erachtens durchlaufen haben, ja, ja, wird uns auch bei schwierige Fans geben, entweder werden sie in Anführungszeichen aus einer Gruppe entlassen und sind halt nicht mehr Teil der Gruppe, oder sie ordnen sich den Grundregeln, so ist Zusammenleben geordnet und Gemeinschaft geordnet, ordnen sich den Grundregeln, die es gibt, unter. So. Und der Sprung und der Lauf aufs Spielfeld ist ein No-Go. Selbe, was die Rapidler gemacht haben, das ist ein No-Go. Das ist sogar strafrechtlich ja, im Prinzip aufgepoppt. Mhm. Ja. Also, und das braucht der Fußball. Und ich war jetzt im September war ich wieder in England drüben, haben wir drei Partien angeschaut. Du sollst nicht glauben, wie das dort angenehm abgeht, obwohl da wahrscheinlich auch nicht lauter Schönlinge dabei sind. Aber das, du hast null das Gefühl, dass das jetzt bedrohlich ist. Da gibt es aber keine Käfige oder was auch immer beim Auswärtssektor, sondern da weiß jeder, da gibt es eine Grundregel und die Grundregeln werden eingehalten, weil sonst gehst du nie wieder in ein Stadion. Mhm. Punkt.
Gut, nur mal zurück zum Didi. Nein, der Block ist ja ihm gewidmet. Also, ich habe noch immer keine Antwort auf eine der Fragen, die sie so vorgestellt haben, wie ich gehört habe, er wird unser neuer Trainer. Warum? Habt ihr eine Vermutung, warum
der Kupfer? Also, ich sage jetzt einmal, ich weiß ein bisschen was und schau, ich bringe es ganz einfach auf den Punkt. Der Ablauf war sicherlich komplexer. Er hat bei Wolfsburg alles erreicht. Mhm. Dieser Verein hat weder die finanziellen und infrastrukturellen Möglichkeiten, um in irgendeiner Weise zu wachsen. Ja. Wolfsburg ist Wolfsburg, die Stadt wird auch nicht so groß werden wie Linz oder weiß ich nicht. Ja. Die haben halt, weiß ich nicht, 40.000, 50.000 Einwohner, die schätze so wie Wölsei. Und damit ist seinem Trainerdasein dort absolute Grenzen gesetzt. Er hat den Cup gewonnen, hat international versucht zu spielen und damit war bei ihm das Label Wolfsburg wurde erledigt. So. Und jeder, der natürlich auch ein bisschen auf sich selber schaut, und das tut er natürlich auch, denkt sich, okay, wo könnte ich den nächsten Schritt machen? Und das mit Sacramento, das Experiment ist halt gescheitert. Und wer war halt verfügbar? Nämlich auf die Schnelle, weil es ja der Lasker hat ja einen ziemlichen Zeitdruck gehabt, weil der Dritte, glaubt, ja, nur 60 Tage oder so war das Zeitlimit. Das heißt, du musst irgendwen aus dem Hut zaubern. Und du musst aber wen aus dem Hut zaubern, weil du warst Letzter oder Vorletzter mit 2 Punkten oder so, den du nicht einarbeiten musst. Mhm. Sprich, der muss die Mannschaft kennen, der muss die Infrastruktur kennen, der muss die handelnden Personen kennen im Hintergrund und. Und da war meines Erachtens dann der Kübauer die optimale Version. Dass das so positiv aufgeht, wird sich wahrscheinlich keiner gedacht haben damals. Dass wir halt seitdem ein Spiel gegen Austria Salzburg verloren haben, das ist zwar klar, aber da haben wir blöd gespielt, die hätten wir auch nicht verlieren müssen unbedingt. Und seitdem haben wir halt einen Lauf gehabt, weil halt der Kübauer eigentlich relativ homogen in seine neue Tätigkeit einsteigen hat können. Weil dann hast du nicht das Training erklären müssen, den Trainingsplatz erklären müssen, die Spieler hat er die meisten noch kennt und. Also, das heißt, für mich war das damals, ob doch wirtschaftlich oder nicht, kann ich sagen, war das eigentlich die Ideallösung. Mhm. Ja? Und das weiß man schon, dass der Kübauer natürlich einer ist, das weiß ich, die Geschichte kenne ich, dass er halt einmal mit Andrade, mit Bogart geschrieben hat. Mhm. Und gesagt hat, aus seiner Lethargie ausgerissen hat. Also er kann mit solchen Spielern, glaube ich, gut umgehen. Obwohl ja halt, vielleicht muss man da ja ein wenig robuster sein und nur mit Streicheln wird es da nicht gehen. Und die Geschichte kenne ich auch von wem, die es auch war, dass er zu meinem Darren gesagt hat, hey, merkst du nicht, dass der Verteidiger eh weiß, mit welchem Fuß du schießt. Probier's einmal, dass du mit anderen schießt. Und das hat er gemacht und hat gleich bei der nächsten Partie gemacht mit dem. Mhm. Also da hat er einfach so Basics, bringt er dann in Einzelgesprächen meines Erachtens an den Mann, weil er sich beim Kicken schon auskennt. Also von das bin jetzt nicht dabei, aber ich gehe mal davon aus, dass er sich beim Kicken auskennt, wer wie aufsteht und so. Und der lässt auch den Lask spielen, das er kann. Und dass er schon einer ist, der Spieler sowohl hart als auch weich nehmen kann. Und ich glaube, das ist schon eine Fähigkeit eines Trainers, weil es gibt Spieler, wenn du den streichelst, denkt er sich was würde. Mhm. Weil die sind ja nicht lauter Wasserl, wenn man das ein bisschen so sagt, die sind ja auch gefasster. Ja. Ähnlich wie er vielleicht einmal war. Und er versteht die sicher gut. Und ich glaube, dass er aber trotzdem, trotz seiner Robustheit, ein gutes Gefühl hat, wen nehme ich hart und wen nehme ich, wer braucht es ein bisschen weicher. Wer braucht es ein bisschen kameradschaftlicher, wer braucht es ein wenig autoritärer. Das ist halt so ein Führungsthema.
Günther.
Ich glaube, dass das der Günther gut beherrscht.
Günther, kriegt er, glaubst du, ein Denkmal bei uns, wenn er einen Cup-Sieg holt?
Ja. zumindest ein ideelles Denkmal bei den Fans und beim Verein. Ob es wirklich eins zum Angreifen sein wird, weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, solange wir kein Museum haben, brauchen wir auch über keine Statue reden. Also hätte der King Karl hätte sich das auch verdient, finde ich. Und ja, der Olli Glasner auch. Also wir müssen so. Bei den Enfield Road, da sind auch so viele Statuen rum. Aber das eine ist ein Zeigwort. Das ist ein Zeug, der gerade ein Spiel ausgezahlt.
Was ich vielleicht auch noch dazu sagen möchte, das, was der LASK schon noch hat, ist, sie haben ihr Spielsystem natürlich um einiges verbessert. Das, was aber schon ist, trotz dieser Serie sollte man nicht übersehen, dass wir dadurch schon ein bisschen einen Klick gehabt haben und dass wir schon noch Leistungsschwankungen haben. Ob das jetzt der Andrade spielt einmal extrem gut, dann macht er schon wieder Fehler, wo man sich denkt, ja. Also die Mannschaft als solches hat einfach nur Leistungsschwankungen, die meines Erachtens schon, wenn es in eine nächste Saison gehen soll mit Kübauer und die Mannschaft halbwegs beieinander bleibt, was ich hoffe, weil das immer vier, fünf neue Spiele und so, das tut keiner Mannschaft gut. Sieht man bei Liverpool zum Beispiel auch, es gibt einen Neuzugang, das ist einfach too much. Ja? Mhm. Und das glaube ich schon, dass man einfach so stabilisierend sein muss. Und im Prinzip haben wir viel Zeit, weil wir haben eine relativ lange Sommerpause und wir haben im Prinzip einen Nationalspieler wahrscheinlich, der bei der WM spielt. Das ist der Andrade. Und ich glaube, der Fulvio ist nicht dabei. Unser Turmer ist nicht dabei. Nein. Also wir haben eigentlich nur einen Spieler und das heißt, wir haben eine super Vorbereitungssaison. International werden wir meines Erachtens spielen. Und das kann für nächstes Jahr schon eine gute Saison werden.
Ja, in diesem Sinne spielen wir nur einmal Musik und dann machen wir die Schlussrunde.
Darf ich noch einen Wunsch
haben? Ja, sicher.
Ich würde mir auch wünschen, dass wir wieder so mehr lokale Spieler auf jeden Fall im Kader und mit Teileinsätzen und so hätten. Das war schön, weil wir haben Akademie, wir haben Amateure, wo gute Leute nachkommen. Und ich glaube, dass ein guter Verein wie der LASK auch so Local Heroes braucht, so Identitätsfiguren.
Dann hänge ich mir mit einem Wunsch an, dass wir diese Local Heroes auch vom Verein zur Verfügung gestellt kriegen für so Sendungen wie da, damit sie ein bisschen Identifikationserhöhung kriegen, indem sie ein bisschen merken, da ist was dahinter. Aber der Wunsch steckt sie. Also, gut. Erfolg ist kein Glück. Einmal noch Musik und dann machen wir noch eine Schlussrunde und dann ist eh schon wieder Zeit vorbei. Auf geht's mit Contra K. Ja, es geht weiter. Wir müssen anzahlen, weil um 10 Uhr fährt bei uns die Playlist des Senders drüber. Das heißt, wir haben jetzt nur genau 10 Minuten für die Zusammenfassung und Schlussrunde. Günther, wie kommst du am 1.5.? Wo bist du am 1.5. und wie kommst du dorthin?
Ich bin am 1.5. in Klagenfurt mit meiner Frau. Und wir werden hoffentlich schon am 30.04. und auch noch am 2.5. in Klagenfurt sein. So ist es geplant, privat entweder mit dem Zug oder mit dem Auto hinzufahren. Nur momentan, seit Mittwochabend, sind alle Unterkünfte auf Booking momentan nicht verfügbar. Aber wir haben ein bisschen Geduld und Zeit noch und sonst sind wir ein Stück außerhalb der Stadt, da werden wir sicher was finden.
Auf jeden Fall. Wolfgang, 1.5. bist du schon
ich
dabei.
Ich werde das mit einem verlängerten Wochenende am Wörthersee verbinden.
Jetzt weißt du, warum die Quartiere alle. Jeder
und macht. Wenn es keine Quartiere gibt, leiche ich mir vom Papa einfach so ein kleines Wohnmobil aus und schlafe im Auto.
Das ist cool. Wir brauchen unbedingt ein legendär und eher Wohnmobil, gell?
Ja, hätte schon was.
Du hast schon was?
Nein, weil da gibt es nämlich vor dem Stadion gibt's so einen Campingplatz, da kann man sich auch hinstellen. Ja, weil das habe ich bei den Konzerten schon zweimal gemacht. Okay. Und ja.
Mit vier Schlafplätzen, dann können wir.
Das war recht nett.
Haben wir mit legendär und eher Logo drauf und so.
Das war recht nett.
Ja.
Nein, ich finde Wohnmobil. Ja. Also ich bin sicher unten, außer ja. Und ich finde, der 1. Mai ist ein Freitag.
Das passt das voll.
Das gut, super. Für mich eh wurscht, aber verlängertes ja. Wochenende. Ja. Und ich finde die Gegend da unten und Mai ist dort unten schon recht ja. Schön. Kann man so. Schon ein paar Tage verbringen. Und
jetzt nötige ich noch einen Tipp ab. Günther.
3-2 für Lask.
Das heißt, wir besiegen unseren Cup.
Absolut, das mir passt.
Okay.
Ergebnis kann ich ganz, aber ich glaube, dass der Lask mit einer richtigen Einstellung geht und sogar relativ sicher gewinnen wird.
Okay. David?
Weil es ein Heimspiel auch noch wird, das muss man auch sagen.
Ja. Ich weiß nicht, gegen Alltag haben wir uns immer ein bisschen schwer dran, habe ich das Gefühl. Ich glaube, es werden nicht mehr als ein Tor fallen, aber ich glaube, das werden wir schießen.
Ja. Ich sage gar nichts, weil immer, wenn ich was gesagt habe, ist das anders geworden. Das
ist der Knofe.
Ja, nein, das. Ich würde mir es wünschen, weil es einfach Zeit ist und weil ich glaube, dass diesmal ja wirklich verdient ist, glaube ich. Und eine gute Saison gehört einfach einmal wieder ein Titel her.
Jo. Und vielleicht sind wir ja dort, bis dorthin auch im Meisterrennen noch gut unterwegs.
Ich gehe davon aus, ja. Ich gehe davon aus, weil das da alle knapp beieinander sind und das hin und her gehen wird.
Ja,
und
auch wird die nächsten 3-4 Runden einmal entscheiden.
Und ich glaube, dass die letzte Runde diesmal wieder entscheiden wird, wird wieder spannend.
Das Spiel, im Prinzip ist jetzt Spiel, jetzt ein Spiel.
Genau, so ist es. So, Schlussrunde, was ich noch sagen wollte. Wolfgang, hat es dir gefallen bei uns?
Danke, dass ich bei diesem legendär und eher Piratensender Gast sein durfte.
Wir haben schon mal gesagt, Störtebeker, gell, ist unser Hero. Störtebeker ist ein Pirat, also Piratensender, das passt ganz gut.
Ich soll euch auch liebe Grüße von Walter Endholz ausrichten.
Dankeschön, liebe Grüße zurück und er ist gern jederzeit bei uns wieder willkommen. Günther, Professor Lask. Lask-Professor des Piratensenders, darf ich dir diesen Ehrentitel jetzt irgendwie verleihen?
Herzlichen Dank, ich freue mich schon auf die Urkunde, wenn ich die schriftlich von mir bei dann.
ChatGPT macht das locker. Das. Ja, das. ChatGPT macht das locker.
Super.
Okay.
Ja, schauen wir, dass wir noch alles aussuchen, was geht in den letzten Spielen.
Alles reinhauen.
Vor allem in Klagenfurt muss auch sicher.
Ja. So, das absolute Schlusswort, das nehme ich jetzt heraus, weil wir nämlich was gespendet gekriegt haben. Wir haben von den Lasklern, glaube ich, 3 Dressen gekriegt und 2 CDs. Eine geholt man sich selber. Also eine CD und 3 Leiberl werden wir verlosen an den, der das Ergebnis richtig errät. Und posten dazu entweder auf Instagram oder auf Facebook. Wer das genau das errät, aus denen werden wir dann, wenn es irgendwann mehr sind, oder die kriegen dann ein Leiberl. Danke den Lastklern, dass sie uns das zur Verfügung gestellt haben. Und sonst Punktlandung, Forstpunktlandung um 10. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns hoffentlich jetzt am Sonntag schon in Wien und dann spätestens im Finale. Und wir machen dort ein richtiges, richtiges Heimspiel draus und werden hoffentlich Cupsieger. Danke. Gute Nacht.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.